Hallo, liebe Würfelfreunde. Dies ist der Podcast Schmetterting und... Ey, das ist mein Mikro. Sowas? Da wird mir einfach das Mikrofon geklaut. Naja, kommen wir zurück. Ich entschuldige mich in den nachfolgenden Gespräch für das ganze Gestampfe. Das kommt nämlich von über meinem Kopf, weil ich habe das Mikrofon jetzt wieder zurück. So, worüber reden wir? Wir reden über den Einstieg ins Rollenspiel, über Sicherheitsmechanik im Rollenspiel, diesmal über das Open-Table-Prinzip und wir sprechen auch über meine Serie Spielleiter-Tipps, Vorbereitung auf den Spielabend. Und es klingt jetzt alles sehr wenig, aber ich konnte gerade noch verhindern, dass das wichtige Announcement gleich am Anfang kommt.
Hallo!
Also, los geht's! Kommen wir zu dem Thema Einstieg ins Rollenspiel. Wenn man anfängt mit Pen-and-Paper-Rollenspiel, fragt man sich halt, was für ein System will ich eigentlich spielen, mit wem spiele ich das und bin ich eher Spielerin oder Spielleitung? Bevor man aber diese Frage wirklich beantworten kann, so dass man am Ende ein zufriedenstellendes Ergebnis hat, muss man nochmal einen Schritt zurückgehen, Selbstreflexion machen und gucken, was für eine Art Spielerin bin ich denn eigentlich? Ich beziehe mich darauf auf das Essay von Ron Edwards von 1999, System Does Matter. Also das System ist wichtig und da geht es halt eigentlich darum, dass ein guter Spielleiter natürlich jedes System nehmen kann und so biegen kann, dass es halt zu der Gruppe passt. Ich persönlich habe das auch gemacht, ich mache es auch immer noch. Beispiel halt World of Darkness. Da entferne ich quasi die Sachen, die das Ganze zu sehr aufblähen. Das heißt, ich habe wesentlich weniger Würfelproben drinne. Das Kampfsystem ist bei mir meistens sehr vereinfacht, weil ich diese Unterbrechung nicht mag. Und ich möchte diesen Spielfluss halt nicht durch unnötig vieles Regelsuchen, Tabellen und Würfeln in die Länge ziehen. Es gibt aber eben auch Spieler, die ja das System natürlich dann so spielen wollen, wie es eigentlich vorgesehen ist. Und natürlich dann auch mit den entsprechenden Regeln ankommen und sagen, hier guck mal, das und das. Und das ist grundsätzlich natürlich kein Problem, wenn man eben den Konsens hat, dass die Spielleitung am Ende ja eben das letzte Wort hat. Es kann aber eben auch den Spaß des entsprechenden Spielers schmälern. Und deswegen sind diese drei Spielertypen, auf die Ron Edwards jetzt eingeht, schon ganz interessant. Also es gibt halt den Gamisten, den Narrativisten und den Simulationisten. Ich zähle mich eher zum Narrativisten. Und alle drei Typen passen nicht so richtig zusammen. Das heißt, wenn man eine Gruppe hat, die quasi nur aus einer Sorte von diesen Spielern besteht, dann funktioniert das richtig gut, weil alle einer Meinung sind, alle sind auf einem Nenner, wie das Spiel laufen soll, unabhängig vom System. Es geht halt um die Spielart dabei. Der Gamist zum Beispiel, der möchte eine Art Wettbewerb bestreiten, wo er halt gewinnen kann. Also in dem Fall gegen einen Nichtspielercharakter oder das große Ganze. Also ein gutes Beispiel ist hier Shadowrun, weil da geht es ja im Prinzip darum, man bekommt einen Auftrag, den man möglichst erfolgreich abschließt. Ja, also man gewinnt in dem Fall. Das Wort gewinnen ist so ein bisschen hart jetzt in dem Fall, aber es ist eigentlich genau das, weil der Gamist guckt sich oft auch das System genau an und schaut eben, wie kann ich das Beste daraus holen, damit das möglichst zu meinen Gunsten nachher auch ausgeht. Das klingt jetzt aus meinem Mund sehr negativ, weil ich eben ein Narrativist bin und von dieser Art zu spielen nicht ganz so viel halte. Und das ist eben nämlich das Problem, was sich halt auch ergibt in einer Gruppe, aber dazu komme ich gleich noch. Also der Narrativist, da geht es halt um die Geschichte. Was für eine Geschichte hat man am Ende eigentlich erzählt? Und die Werte und was für ein System dahinter steckt, ist auch nicht unbedingt so wichtig. Es geht mehr um die Story an sich. Und da erzähle ich gleich auch noch mehr zu, wenn wir zu der Konfliktlösung sprechen. Der Simulationist. Dieses Wort ist ein Zungenbrecher. Da geht es halt darum, möglichst real und sehr genau die Sachen abzubilden. Also Realismus gehört auch dazu. Es muss nicht unbedingt dabei sein, aber bei der Simulation geht es natürlich darum, okay, stopp jetzt mal, wir machen jetzt mal hier Spielflusspause. Ich muss jetzt erstmal gucken, was ich hier würfeln muss, damit eben genau berechnet wird, keine Ahnung, wohin die Kugel fliegt zum Beispiel. Also es geht ihm schon darum, dass nicht geschummelt wird bei dem System, aber es muss halt sehr realitätsgetreu sein. Deswegen eine Simulation von etwas. Es ist halt mehr die Simulation auf Werten und Würfeln basieren als die Geschichte. Ron Edwards sagt halt, dass man nicht alle drei Sachen unter einen Hut bekommt, dass auch ein Rollenspielsystem nicht alle drei Sachen unter einen Hut bekommen kann und nicht sollte. Und dass einige Systeme sich da so ein bisschen verfranst haben, weil sie das versuchen, dass sie eben alle drei Typen bedienen möchten. Es gibt eben verschiedene Arten, wie ein Konflikt oder ein Problem gelöst wird im Rollenspiel. Das häufigste ist eben das Glücksprinzip, weil man irgendwie würfelt oder man zieht Karten oder sowas. Dadurch entscheidet sich halt zusätzlich zu den Werten, die vielleicht vorhanden sind, noch mit einem Random-Wurf, also mit einem Zufallswurf, der eben auf Glück basiert, weil es eben eine zufällige Zahl ist. Es kann eben scheitern oder auch nicht. So wird das gelöst. Dann gibt es natürlich noch die Sorte Schicksal. Da haben wir dann halt einfach zwei Werte, die miteinander verglichen werden. Also du hast in Klettern 4 und bei der Wand brauchst du Klettern 3, also kommst du automatisch da drauf. Oder Drama, wo meistens die Spielleitung oder die Spielerschaft auch, aber es ist eher seltener, das Ergebnis einfach dadurch festlegt, durch Erzählen. Also du kletterst jetzt die Wand hoch. Da wird jetzt nicht drüber diskutiert und ob das schafft oder nicht und es passt jetzt einfach zu der Geschichte. Die Systeme vermischen das oft auch, diese Sachen. Wie gesagt, Glück ist das häufigste, was benutzt wird, weil das halt, so haben Rollenspiele angefangen, das ist quasi klassisch. Und jetzt kommt halt der Punkt, wie die Konfliktlösung für die einzelnen Spielertypen dabei aussieht. Die Frage, die man sich jetzt halt selber stellen sollte, ist, wie lange bin ich bereit, nach etwas zu suchen im Regelwerk? Also, welche Würfel muss ich jetzt eigentlich würfeln? Muss ich würfeln? Worauf würfel ich jetzt eigentlich? Wie wird das denn berechnet? Und so weiter. Klar, am Anfang eines jeden Systems dauert das sowieso immer ein bisschen, weil man da erstmal reinkommen muss. Außer das System ist so regelleicht, dass es halt sowas gar nicht gibt. Das kann natürlich auch sein. Bin ich bereit, diese Pause auch überhaupt in dieser Länge zu dulden? Und dann kommt natürlich noch die Behandlungszeit. Wenn ich jetzt gewürfelt habe, was mache ich jetzt mit diesem Ergebnis? Muss ich jetzt erstmal irgendwelche Tabellen angucken? Oder ist das klar so von wegen, okay, ich schlage jetzt halt zu? Für mich ist das immer ein gutes Beispiel, die Trefferzone. Weil es gibt halt die Sache, okay, ich greife halt an und treffe irgendwo und mache so und so viel Schaden. Das ist so der Standard. Wenn man dann sagt, jetzt narrativ, ich hole aus und ziehe dabei von rechts oben auf die Schulter und möchte das Schwert so nach unten ziehen und darauf basierend kommt dann halt der und der Schaden bei rum, der anders vielleicht gewesen wäre, als wenn ich den Fuß oder keine Ahnung, ich schneide ihm nur das Ohr ab. Und dann gibt's natürlich noch den Simulatismus, der sagt, okay, ich habe hier eine Treffertabelle und jetzt muss ich da würfeln, damit ich genau weiß, wo ich denn jetzt eigentlich treffe und wie viel Schaden das macht, ohne dass es irgendwie jetzt vorher anders gelöst wird. Ne? Storytelling, erzählst du das vorher schon? Oder auch die Spielleitung macht das in dem Moment, wo man sagt, okay, ich habe das gewürfelt. Oder es gibt eine Tabelle. Es gibt einfach verschiedene Herangehensweisen. Also der Kampf ist halt immer etwas, was häufig sehr würfellastig ist, deswegen nehme ich das auch als Beispiel. Und die Frage ist halt, was macht einem Spaß? Also ich habe eine Werwolf-Runde gehabt. Da gab es einen Spieler, der hat während der eigentlichen Geschichte, war der sehr zurückhaltend. Und wenn es dann aber um den Kampf ging, dann war der total dabei. Und Würfeln an sich hat ihm so viel Spaß gemacht. Und auch, ne, wie das Ganze abgeht und was man dann für Strategien benutzen kann und solche Dinge. Das war halt sein Ding. Und der ist dann aber auch tatsächlich irgendwann aus der Gruppe ausgestiegen, weil er gesagt hat, ja, der Rest drumherum, das ist nicht so seins. Ne? Also wir sind sehr storylastig gewesen und die Kämpfe waren auch abendfüllend teilweise. Aber das war ihm halt zu wenig. Wir haben halt nicht nur gekämpft. Das war auch gar nicht Sinn der Sache. Und deswegen sollte man das halt einfach vorher wissen. Was möchte man spielen? Ich habe halt auch schon Gruppen erlebt. Gerade in der World of Darkness gibt's da sehr viele verschiedene Varianten, wie man das spielen kann. Dass man sagt, okay, jetzt Werte sind mir wichtig und wie mein Charakter sich aufgepusht wird und ich möchte jetzt eine Kampfmaschine bauen oder ich möchte einen Strategen bauen oder einen Heiler oder was auch immer. Aber es geht irgendwie doch um den Kampf und um die Simulation dieses Kampfes und dieser ganze Konflikt. Und das ist mir halt wichtig. Und deswegen sind auch die Werte so wichtig, die halt für den Kampf sind zum Beispiel. Oder ich möchte gerne eine Geschichte erzählen, die sich mehr mit dem Horror auseinandersetzt. Also der persönliche Horror eben. Diese ganze Grausamkeit, die sich da auf sozialer und psychischer Ebene halt abspielt, das ist mir viel wichtiger, als wenn ich jetzt andauernd gucken muss auf die Werte, weil ich möchte kämpfen. Also es klingt jetzt so, als wäre nur das Kämpfen oder Nicht-Kämpfen wichtig, aber es ist halt wirklich, das ist das Würfellastigste, was es gibt. Es geht auch, gerade in der World of Darkness gibt es natürlich spezielle Fähigkeiten, da muss man dann auch drauf würfeln, ob das funktioniert oder auch nicht. Und auch da kann man dann optimieren mit seinem Charakter werden und hast du nicht gesehen. Und dementsprechend ist es so wichtig, dass man da auf einem Nenner ist. Und deswegen überlegt euch, bevor ihr euch für ein System entscheidet, beziehungsweise bevor ihr euch überhaupt nach Systemen umschaut und nach Spieler und Spielerinnen umschaut, welche Art von Spielertyp bin ich denn? Was ist mir denn so wichtig daran am Rollenspiel? Also ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel aus dem Bereich Foren-Rollenspiel kommt, da geht es tatsächlich eher um die Geschichte an sich, weil meistens gibt es da gar keine Werte. Es gibt natürlich auch im Foren-Rollenspiel Leute, die sagen, oh, das ist jetzt aber gar nicht realistisch genug, wie du das beschrieben hast und das muss ja so und so und vielleicht ist dann die Simulation sogar eher was für einen. Also weiß man immer nicht. Deswegen, denkt darüber nach, welche Art von Spielertyp bin ich? Lest euch auch gerne das Essay selber durch, das ist auf der Erzählspielszene rausgekommen, den Link dazu gibt's in den Shownotes. Und wenn ihr wisst, welche Art von Spielertyp ihr seid, macht es das doch durchaus einfacher. Redet auch mit euren Mitspielerinnen darüber, was sie sich vorstellen können. Und dann kommt ihr vielleicht auch auf einen Punkt und sagen könnt, okay, so möchten wir Rollenspiel spielen. Das macht dann am Ende auch mehr Spaß, weil wenn da immer jemand sitzt, der sagt, das ist jetzt aber gar nicht mein Ding. Gutes Beispiel daran ist tatsächlich, dass ich mit meiner Mitspielleiterin von unserer großen Chronik da auch nicht immer auf einem Punkt sitze, weil ich bin narrativ und sie ist eher simulativ. Also es ist bei ihr häufig so, dass sie dann sagt, okay, jetzt brauche ich Realismus, weil ich kenne mich im wirklichen Leben auch mit Waffen aus. Und deswegen muss ich jetzt ganz genau gucken, welche Waffe mit welcher Modifikation kann ich dem Spieler jetzt anbieten, mit welcher Munition und was kostet das Ganze? Und dann ist sie auch erstmal mit Suchen beschäftigt zum Beispiel. Und ich sitze da und denke mir, ja, in den Regeln gibt es ein Gewehr und nicht fünf verschiedene. Das hat schon seinen Sinn. Natürlich ist das nicht besonders an der Realität dran. Es gibt natürlich viel, viel mehr Gewehre. Aber ich habe nur einen Wert für diese ganzen Dinger und eigentlich ist das gar nicht so wichtig. Das hält jetzt nur die Geschichte auf, ne? Also das sind halt diese Punkte, das muss man natürlich wissen, ne? Dass man dann übereinkommt und sich irgendwo in der Mitte trifft auch. Aber es ist halt auch einfach dieses Ding, dass man weiß, so möchte ich Rollenspiel erleben. Weil wenn man nämlich zum Beispiel mit Spielertypen zusammenspielt, ganz am Anfang, wenn man mit Rollenspiel eben gerade erst anfängt und die haben eine ganz andere Vorstellung vom Rollenspiel. Und da sitzt man natürlich da, das ist nicht das, was ich machen möchte und hört dann vielleicht gleich direkt wieder mit Rollenspiel auf, weil es war ja nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Guckt euch das an. Ich kann es nur empfehlen, sich darüber Gedanken zu machen. Ich hätte es gerne am Anfang meiner Rollenspielkarriere auch gewusst. Da hätte ich mir wahrscheinlich viel Ärger und Frust erspart. Möglicherweise habe ich ja jetzt dann auch noch ganz viele Kommentare von Leuten, die noch viel mehr Rollenspielsysteme kennen als ich, die sagen können, dieses System passt zu diesem Spielertyp und das sammle ich dann auch für euch zusammen und eventuell gibt es dann noch eine Zusammenfassung dafür beim nächsten Podcast. Das letzte Mal habe ich ja über die X-Card gesprochen und in dieser Folge möchte ich über das Open-Table-Prinzip sprechen. Was gewissermaßen auch ein Safety-Tool ist für alle Spielrunden, egal ob man die Leute jetzt kennt oder nicht. Und es hat eben nicht nur was damit zu tun, dass der offene Tisch, also eigentlich die offene Spielrunde, für alle Spielerinnen und auch für die Spielleitung so offen ist, dass man halt jederzeit gehen kann, wenn einem es gerade zu viel ist oder von außerhalb gibt es irgendwelche Ablenkungen, die ja dafür sorgt, dass man jetzt halt nicht mehr spielen möchte. Aus welchem Grund auch immer. Es geht beim Open-Table-Prinzip darum, dass es jedem freisteht, die Spielrunde während des Spiels auch zu verlassen. Ob das jetzt nun online ist, dass man halt eben offline geht oder ob man bei einer Tischrunde halt ja aufsteht und geht oder sich entsprechend zurückzieht mit dem Wissen, dass alle Anwesenden, die ganze Spielerschaft und die Spielleitung einem das nicht übel nehmen. Das ist wichtig, dass man das so macht, finde ich. Ich habe damit nämlich auch schon negative Erfahrungen gehabt und es ist halt ein Hobby. Es ist nichts, ich sag mal, womit man jetzt sein Geld verdient, wo man zu gezwungen wird. Man soll Spaß haben und das eben auch im vollen Umfang. Und es kann eben auch sehr oft sein, dass dieser Spaß gar nicht durch die Spielrunde geschmälert wird, sondern eben durch andere äußere Umstände. Und das muss man halt einfach akzeptieren, weil es ist ein Hobby. Wie ich ja auch schon in der letzten Folge gesagt habe, ist das ein Hobby, wo eben alle Spaß daran haben sollen und das soll eben auch so bleiben. Wenn man mit einem guten Gefühl weggehen kann, ohne sich erklären zu müssen, dann kommen die Leute eben auch wieder und sind jetzt nicht, weil, ja, keine Ahnung, die Katze ist gestorben und die Reaktionen sind, wie kannst du denn jetzt gehen? Wir sind mitten im Spiel und wir brauchen deinen Charakter und überhaupt. Der Grund ist egal, es kann auch was viel, ja in Anführungszeichen, lapidareres sein, was für jemand anderes vielleicht, ne? Also man braucht gar nicht darüber zu urteilen, darum geht's nicht. Open Table ist wichtig. weil ich habe, jetzt erzähle ich mal ein bisschen von mir dabei, Online-Rollenspiel hauptsächlich angefangen, weil ich eben kleine Kinder hatte, auch am Anfang, mit denen halt dieses Ganze, man trifft sich und sitzt zusammen am Tisch und so, nicht gut funktioniert hat. Und dass ich halt die paar Stunden Zeit, die ich abends hatte, halt trotzdem mit Rollenspiel verbringen konnte. Und ja, Kinder schlafen halt nicht unbedingt durch. Es kann halt auch irgendwas anderes sein, irgendwas Familiäres. Und dann hatte ich eben oft das Problem, dass ich halt unterbrechen musste. Dass ich dann so sehr unterbrechen musste teilweise, dass ich gesagt habe, okay Leute, es geht jetzt nicht weiter. Weil ich habe hier, keine Ahnung, mein Kind hat auf einmal Fieber bekommen oder es möchte halt heute einfach nicht ohne die Mama einschlafen, was weiß ich. Und es ist öfter vorgekommen in meiner Stammrunde, weil es auch einfach die Zeit war und die Spielerschaft war irgendwann sehr genervt. Und ich hatte eigentlich manchmal deswegen schon gar keine Lust mehr überhaupt anzufangen, weil ich wusste, ja, könnte ja sein, dass Kind 1 und 2 jetzt wieder irgendwas hat. Und deswegen ist Open Table so wichtig, dass einem das klar ist. Sicherlich, wir haben auch immer darüber geredet, ja, das Real Life, also das Leben um die Fiktion herum ist ja wichtiger, aber wenn man das halt nur sagt und ich lebe, dann, ne, es ist nicht gut. Deswegen können Gruppen eben auch daran zerbrechen. Klar, hinzugekommen ist noch, ich bin halt Spielleitung gewesen. Das heißt, die gesamte Runde konnte dann eben nicht weiterspielen. Das ist dann halt so. Das kann aber eben auch bei Spielern passieren. Das habe ich eben auch erlebt. Ich hatte einen Spieler, der kam immer sehr spät zu den Runden wegen seiner Arbeit. Und ab und zu musste er dann halt auch einfach früher aufhören, weil seine Freundin hatte irgendwas. So genau weiß ich das ehrlich gesagt nicht. Es ist aber halt auch öfter passiert. Und der Spieler hat aber von sich aus dann gesagt, ja Leute, ich kann eben nicht die Zeit da so reinstecken, wie ich gerne möchte. Ich verliere immer den Faden. Ich höre halt auf. Und das fanden die Spieler und ich eigentlich sehr schade. Weil wenn er die Zeit hatte, hat er eben auch, ich sag mal, sehr gewissenhaft Rollenspiel gespielt. Also er war voll dabei, er war nicht abgelenkt oder sowas. Und es hat ihm eigentlich auch Spaß gemacht. Aber ich habe ihn dann halt in einem Vier-Augen-Gespräch nochmal gefragt. Und er meinte halt, er hat das Gefühl gehabt, dass die Erwartungen der anderen Spieler so hoch sind, dass er sie eben nicht erfüllen kann. Das ist jetzt zwar nochmal ein anderes Thema, es hat aber eben mit dem Open-Table-Prinzip auch zu tun. Open-Table bedeutet natürlich nicht nur, dass die Spieler gehen können, weil irgendwas anderes wichtiger ist, sondern dass man sich eben auch darauf einstellt, dass die Spielerschaft oder ein Teil davon vielmehr halt auch verschwindet. Also dass man ein Abenteuer, sage ich mal, schon als Spielleitung so ein bisschen so aufbauen muss, dass Charaktere quasi auch wieder verschwinden. Weil es kann, Open Table bedeutet eben nicht nur, ich gehe jetzt mal für diesen Abend, sondern ich komme auch nicht wieder. Das kann auch sein, weil der Spieler oder die Spielerin eben merkt, das ist doch nichts für mich, das passt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist nicht die Art von Rollenspiel, die ich spielen möchte, was weiß ich. Oder Rollenspiel an sich scheint doch nicht mein Ding zu sein. Wo wir natürlich auch wieder zu dem Punkt kommen mit dem Rollenspieltyp. Das vermeidet sowas natürlich auch. Das ist einfach etwas, wo man sich bewusst drüber sein sollte. Und Open Table kann für alle Beteiligten eigentlich auch, genau wie die X-Card, sehr angenehm sein. Einfach zu wissen auch, ich kann gehen, ich muss jetzt nicht mich groß erklären und ach und dies und überhaupt, ne? Das heißt halt nicht, dass es unbedingt genutzt wird, genau wie die X-Card. Deswegen, es ist ein Safety-Tool, dass man sich in seinem Hobby wohler fühlt. Darum geht's beim Open-Table-Prinzip. Damit kommen wir zu der Serie Tipps zum Spielleiten. Und heute geht es darum, wie man eine Online-Spielrunde, einen Spielabend vorbereitet. Nicht die ganze Spielrunde, das ist ein ganz anderes Thema. Wenn man die ganze Spielrunde schon vorbereitet hat und ungefähr weiß, wohin es gehen soll und einen großen roten Faden hat, dann ist das Vorbereiten des einzelnen Spielabends deutlich leichter. Natürlich, man sollte schon wissen, wo man eigentlich hin möchte. Was ich halt mache, zusammen mit meiner Mitspielleiterin, wir telefonieren halt dann immer einen Tag oder an dem Tag, wo wir leiten auch zusammen und legen uns dann eben eine Notiz an für den Spielabend, der dann kommt und gucken eigentlich erstmal, was ist eigentlich letztes Mal passiert. Haben die Spieler schon irgendwas angekündigt, was sie das nächste Mal machen wollen? Hat sich jetzt irgendwas spontan ergeben durch irgendwelche Entscheidungen, was vielleicht NSCs eben beeinflusst? Oder ist sogar noch was liegen geblieben von vorigen Spielabenden? Und daraus gucken wir dann halt, was machen wir jetzt diesen Spielabend? Also für mich gedanklich ist das meistens so, ich überlege mir tatsächlich schon, wie fange ich den Spielabend überhaupt an. Das bedeutet halt, wo sind die einzelnen Charaktere eigentlich gerade? Also sind die überhaupt gerade alle auf einem Haufen oder haben die sich getrennt? Und wie sorge ich dafür, dass sie jetzt wieder zusammenkommen? Oder geht das gar nicht?
Das heißt, ich gucke erstmal, wer ist wo, wie kriege ich die da am besten hin und was muss ich dafür tun. Das heißt, wenn der eine sagt, okay, ich wollte jetzt shoppen gehen, ne, dass man das dann irgendwie abhandelt, dass er da seine Sachen zusammenbekommt. Und der andere sagt, ich wollte jetzt in die Werkstatt und möchte noch irgendwas bauen, dann gucke ich, okay, muss er vielleicht nur würfeln, ne, und dann ist das schon abgehandelt. Und aufgrund dessen, was ich denke, wie viel Zeitaufwand das ist, um die halt wieder an einen Punkt zu bekommen. In der Reihenfolge spiele ich dann meistens auch. Das heißt, die mit dem meisten Zeitaufwand kommen tatsächlich zuerst dran. Und so verkürze ich das zum Ende hin, sodass man dann alle zusammen hat. Es kann natürlich auch sein, dass die gar nicht getrennt sind, dass sie gerade sowieso alle zusammen irgendwo feststecken und dann geht es halt direkt weiter. Was man natürlich machen sollte, ist, je nachdem auch vor allen Dingen, wie oft man spielt, dass man eine kleine Zusammenfassung vom Vorabend macht, damit alle wieder so reinkommen. Wo sind wir eigentlich gerade? Und dabei hilft das eben auch, diese Notizen zu haben, was ist eigentlich passiert letztes Mal und was soll jetzt noch kommen. Wir machen halt nur Stichpunkte zu den Sachen, die passieren können, weil es eh nicht alles passiert, weil das Sachen auch einfach spontan geändert werden können, einfach weil es besser passt in dem Moment. Und deswegen sollte man sich da auch nicht so dran festbeißen. Hier wieder der große Vorteil, wenn ich drumherum schon alles geplant habe, was passiert, welcher NSC, welche Intention hat und so weiter, sind Ausreißer auch leichter abzufedern. Das heißt, wenn die Spieler spontan sagen, oh nö, das ist jetzt gar nicht so interessant, ich möchte jetzt lieber da lang gehen und mir die Leute da angucken und die mal nach was fragen, was für ein Spieler da vielleicht in dem Moment ist, so, hä, wie kommst du jetzt da drauf? Aber dem Spieler, der hat sich da schon Gedanken drum gemacht und es ist vielleicht sogar für den Charakter wichtig und deswegen will er das jetzt genau so machen. Ich bin kein Fan davon, die Spieler dann wieder zurückzuzwingen auf die ursprüngliche Spur, weil ich finde, das wirkt sehr gekünstelt, aber ich bin eben auch sehr narrativ. Für mich müssen die Geschichten irgendwie einigermaßen logisch ablaufen und deswegen sind solche Ausreißer auch manchmal als Stichpunkte mit dabei, dass ich sage, ja, möglicherweise könnte der da jetzt hin. Einfach weil ich mich schon in den Charakter oder in den Spieler hineinversetze vor dem Spielabend und überlege, okay, das und das beschäftigt ihn gerade. Was könnte dann daraus resultieren? Das ist natürlich Aufwand und Zeit, die man in Gedanken stecken muss, die nicht jeder hat. Ich mache das aber. Ich denke darüber nach. Meistens auch an dem Spieltag selber, weil das dann noch sehr frisch ist alles und man die Gedanken dann auch nicht sofort wieder verliert, weil ich nämlich auch diese Gedanken nicht unbedingt immer aufschreibe. Aber ich habe mich gedanklich schon mal darauf vorbereitet, dass das passieren könnte. Und dieses, was wäre wenn und was könnte passieren und so, wenn man diese Gedankengänge halt mal strickt, hilft es zum einen, die Spielercharaktere besser zu verstehen. Es hilft aber auch oft, um neue Ideen zu finden, wo man die Leute denn noch hinschicken könnte. Neben den Notizen, was passieren kann an dem Spielabend, muss man da natürlich auch gucken, gibt es bestimmte Orte, die sie vielleicht besuchen werden? Muss ich da noch irgendwas vorbereiten? Also in Roll20 ist es manchmal so, dass sie dann halt einen Plan haben von dem Gebäude zum Beispiel, wo sie dann hingehen werden. Oder wir suchen Bilder raus für Artefakte oder Nichtspielercharaktere oder sowas und platzieren das dann halt schon mal. Im Roll20 gibt es da halt ja die Möglichkeit, dass man mehrere Pläne quasi abspeichern kann und dann die Charaktere quasi nur da drauf ziehen muss, sodass die Spieler in dem Moment halt den neuen Plan sehen. Und da kann man die so ein bisschen hin und her schieben. Deswegen ist das ganz praktisch, dass man da halt im Voraus schon Sachen anlegen kann und die kann man dann halt dann aus dem Hut zaubern, wenn man sie braucht. Das ist auch generell was, was man auch immer mal machen kann, wenn man mal mehr Zeit hat zur Vorbereitung, dass man vielleicht Orte, die nicht unbedingt dieses Mal, aber vielleicht in naher Zukunft besucht werden, auch schon vorbereitet. Genauso wie man vielleicht nochmal über Nichtspielercharaktere nachdenken sollte, was die jetzt eigentlich gerade bewegt, was für Motivation haben diese Nichtspielercharaktere, in welchem Bezug stehen die zu den Spielercharakteren oder eben zu anderen Nichtspielercharakteren. Und dieses ganze Geflecht, das hilft oft, darüber nochmal nachzudenken, weil sich daraus auch neue Sachen entwickeln können einfach und natürlich auch dann die Reaktion eines Nichtspielercharakters auf etwas, was ein Spielercharakter tut, was vielleicht nicht vorhersehbar war. Dann weiß man das auch schon. Was macht jetzt der Nichtspielercharakter? Was macht er da draus? Wie reagiert er da drauf? Und wie entwickelt sich die ganze Geschichte weiter? Also grundsätzlich Stichpunkte machen, darüber nachdenken, wie diese ganze Welt funktioniert, in der man da spielt, über die Nichtspielercharaktere nachdenken, über Orte und das Ganze in einer Art Symbiose miteinander verbinden. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mir oft auch Gespräche schon im Vorhinein im Kopf überlege. Also, dass ich ungefähr weiß, das und das möchte der Spielercharakter erreichen. Und wie könnte er das dann erreichen bei diesem Nichtspielercharakter? Gibt es denn da eine Möglichkeit? Gibt es Punkte, wo man den jetzt manipulieren könnte, weil man sagt, okay, ich habe aber die und die Informationen für dich, dass man dann vorher schon weiß, interessiert ihn das überhaupt? Oder sagt er, ja, kannst du behalten, die Information? Also ich durchdenke das quasi alles auch schon im Vornherein. Ich durchdenke auch Nichtspielercharaktergespräche miteinander, also NSC spricht mit NSC. Auch wenn diese Gespräche im eigentlichen Spiel vielleicht niemals passieren. Es hilft einem auch unglaublich, ja, das Ganze für sich selber besser zu verstehen. Dann ist man auch sicherer in seiner Welt und in der Spielleitung dieser Welt. Das ist jetzt alles recht knapp zusammengefasst und ich glaube, ich muss über das Vorbereiten des Gesamten nochmal genauer sprechen, weil das eigentlich die Voraussetzung dafür ist, einen Spielabend richtig planen zu können. Technisch gesehen schaut man natürlich auch, je nachdem wie man online spielt, ne, funktioniert alles, was ich brauche, mein Mikrofon, eventuell die Kamera, funktioniert das mit Roll20 oder worauf auch immer man spielt, also über Hangouts oder sonst irgendwas. Das ist etwas, was ich nicht jeden Spielabend ausprobiere, weil wenn es einmal läuft, dann sollte es eigentlich auch funktionieren. Aber es passiert auch immer mal, dass irgendwie ein Update kam oder sonst irgendwas. Oder es muss dann in dem Moment irgendwas geupdatet werden, was das Ganze hinauszögert. Deswegen ist es eigentlich immer ganz gut, wenn man schon vor dem eigentlichen Spieltermin sich so ein bisschen mit der Technik auseinandersetzen kann, falls denn doch irgendwas ist, dass man noch Zeit hat, das zu beheben. Das funktioniert bei mir gar nicht, weil ich froh bin, dass ich um diese Uhrzeit dann anfangen kann, weil mein Kind dann endlich schläft oder zumindest halb. Aber ich kann es trotzdem nur jedem empfehlen. Ich habe zum Glück nicht so oft technische Aussetzer, aber es ist halt auch oft sind es die Spieler, wo dann auf einmal irgendwas nicht mehr geht und dann sitzt man eine halbe Stunde. Es versuchen zwar alle irgendwie zu helfen, aber es ist immer sehr schade. Ich will das jetzt nicht schlecht reden. Ich finde es nicht schlimm, wenn es passiert. Es ist aber einfach etwas, was man auch mal im Vornherein vielleicht ausprobieren sollte. Also ich habe es auch schon oft erlebt, dass die Spieler selber dann immer sagen, oh, jetzt habe ich gar keine Lust mehr und oh, das tut mir leid und so. Das ist für euch selber vielleicht auch ganz gut, wenn ihr das nochmal überprüft, wenn ihr die Zeit habt. Was ist denn jetzt wieder? Ja, wie jetzt? Nein, das kannst du nicht machen. Ich muss doch jetzt noch Matthias Belger und den anderen Patreons danken für die Unterstützung. Was möchtest du dich denn da jetzt ein? Ja, dann komm halt mit deinem blöden Announcement. Boah, bist du gar keine Ruhe mehr gibst, ey.
Also, wie ihr jetzt festgestellt habt, ist diese Podcast-Folge deutlich kürzer als die vorige. Das liegt daran, dass alle Podcast-Folgen in Zukunft kürzer sind, außer es sind besondere Podcast-Folgen, die nämlich auch kommen werden. Das heißt im Klartext, kürzere Folgen, dafür mehr Folgen.
Sagst du Tschüss?